Ja, hallo zusammen und guten Abend oder hallo. Es geht heute um ein Thema für Pflegekräfte, angehende Pflegekräfte, wenn es um das Examen geht. Und ein beliebtes Examensthema ist der Apoplex, der Schlaganfall. Es geht also jetzt um die fürs Examen wichtigsten Dinge rund um den Apoplex. Wir gucken uns also rund um den Apoplex, den Schlaganfall, an, wie häufig er so vorkommt, seine Risikofaktoren, dann so seine typischen Symptome, wenn er aufgetreten ist und somit seine sogenannte Klinik und Pathogenese, dann die Diagnostik und die Therapie. Das ist so das Thema dieses Podcasts für alle, die sich jetzt mit diesem Thema Apoplex, ob Examen oder Zwischenprüfung beschäftigen dürfen. Der Schlaganfall, Insult, Apoplex, es gibt ganz verschiedene Begrifflichkeiten dafür, ist ein akutes, schlagartig auftretendes neurologisches Defizit mit vaskulärer Ursache. Der klinische Begriff unterscheidet sich zwischen dem sogenannten ischämischen Hirninfarkt und einer Hirnblutung. Die Einteilung erfolgt nach klinischen Kriterien. Da muss man sich jetzt ein paar Begriffe merken. Es gibt einmal den sogenannten kompletten Schlaganfall, wenn das gesamte Gehirn betroffen ist. Den sogenannten Progredientenschlaganfall, also einer, der einen Verlauf in seiner, ich sag mal, in seinem Lebenszyklus letztendlich hat. Und dann gibt es zwei Begriffe, TIAS und PRINZ. TIAS sind sogenannte transitorische ischämische Attacken. PRINZ sind partiell reversible ischämische neurologische Defizite. Und diese Kriterien brauchen wir, wenn es dann darum geht, vielleicht einen Schlaganfall auch vorbeugen zu können. Es gibt im Jahr rund, was die Schlaganfälle anbelangt, je nachdem, wie weit ischämische Herzkrankheiten noch eine Rolle spielen oder Krankheiten insgesamt des zerebrovaskulären Systems, je nach Alter so ab 75 aufwärts bis zu 50.000 Erkrankungen und davon ein Großteil derer, die dann eben auch an diesem Schlaganfall versterben können. Das macht diesen Schlaganfall dann zu einer der häufigen Krankheiten mit einer häufigen Letalität dann eben aus. Und da muss man drüber nachdenken. Damit ist der Schlaganfall an sich, sowie auch andere zerebrovaskuläre Erkrankungen, ist im Prinzip an dritter Stelle der häufigsten Erkrankungen im Alter von 75 und darüber, die zum Tode führen können. Wenn man sich den Verlauf des Schlaganfalls anguckt, dann sieht man, dass der Schlaganfall in den ersten 20 Tagen zuerst einmal zu einer leichten bis zu sehr schweren Beeinträchtigung führt. Mit dem Verlauf, also über 80 bis 180 Tage nach dem Schlaganfall, nimmt die Unabhängigkeit stark zu oder es bleibt nur noch eine leichte Beeinträchtigung. Aber die Chance, dass ein Schlaganfall eben ausheilt und dass keine schwere bis sehr schwere Beeinträchtigung übrig bleibt, ist groß, hängt aber davon ab, wann man letztendlich dann die ersten Maßnahmen einleitet. Und das hängt auch davon ab, wie schnell und wie gut die Pflege, aber auch die Ärzte entsprechend dann reagieren. In den Tagen, in den ersten 7 Tagen direkt nach dem Schlaganfall, kommt häufig vor eine Darminkontinenz. Da muss man sicherlich dann ansetzen und dem Patienten Hilfe, Unterstützung anbieten, genauso wie Blaseninkontinenz. Das heißt, die Patienten sind eben aufgrund der betroffenen Areale nicht mehr in der Lage, eben die Ausscheidungen zu kontrollieren. Körperpflege, Toilettenbenutzung, Essen, Aufstehen, Gehen, das alles sind dann beeinträchtigte Bereiche, wo die Patienten in den ersten 7 Tagen mehr, etwas später, etwas weniger teilweise dann eben Unterstützung brauchen. Das heißt, am Anfang ist die körperliche Unabhängigkeit nach dem Schlaganfall definitiv für die meisten nicht gegeben. Als Risikofaktoren für einen Schlaganfall gelten eine arterielle Hypertonie, der Diabetes mellitus, aber auch zum Beispiel Vorhofflimmern mit anschließenden Gerinnungsstörungen, aufgrund dessen, weil das Herz unregelmäßig schlägt und es hier zu Stockungen im Blutfluss kommt. Dann Hypercholesterinämie, zu viel Fette im Blut. Gerinnungsstörungen können eine Rolle spielen, aber auch Drogen wie zum Beispiel Nikotinabusus oder Alkoholabusus können dazu führen, dass Schlaganfälle durch eine Schädigung der unterschiedlichen Gefäße dann eben entstehen können. Etwas seltener sind so Gefäßerkrankungen wie Migräne, Vasospasmus oder Vaskulitis, die dann dazu führen können, oder auch Infektionskrankheiten wie eine bakterielle Meningitis können dazu führen, aber das ist äußerst selten. Kommen wir zu zentralen Symptomen wie der Aphasie. Die müsste man nennen, wenn zum Beispiel eine Prüfungsfrage lautet, erläutern Sie, welche Symptome. Dann Aphasie, zentrale Sprachstörung, das heißt, die gebrochene und geschriebene Sprache ist hiermit gemeint. Da gibt es verschiedene Aphasien. Es gibt die globale Aphasie, die Wernicke-Aphasie, die mehr sensorisch ist, oder motorisch die Broca-Aphasie. Es reicht aber, wenn man mit dem Begriff Aphasie etwas anfangen kann und sagt, es handelt sich um eine zentral motivierte Sprachstörung. Dann die Dysarthrie. Definition der Dysarthrie ist die Störung der Sprechmotorik. Das heißt eben, dass die Sprache nicht klar ausgesprochen werden kann. Das hat eben Ursachen im Bereich des Hirnstamms oder auch bei Kleinhirninfarkten kommt das vor. Die Diagnostik, und das ist wichtig für die Pflege als Sofortmaßnahmen, ist natürlich immer das Messen der Vitalparameter. Natürlich muss der Arzt geholt werden, wenn ein Patient auffällt, aber Blutdruck, Puls, Atmung, Temperatur, das sind Punkte, die hier gefragt sind. Nicht das Fenster aufmachen, das ist nicht gerade, ich sag mal, die Sofortmaßnahme. Im Krankenhaus werden dann EKGs geschrieben, Notfalllabore abgenommen, vielleicht ein CT durchgeführt, um zu sehen, wo der Schlaganfall lokalisiert ist. Das heißt also, MRT, CT ist eine Sache der Kliniken. Vielleicht im weiteren Verlauf ein Herzecho, Angiografien oder auch ein großes Labor. Das sind dann alles Dinge, die dann hinterher im klinischen Bereich dann stattfinden. Die Patienten, die in die Klinik kommen, werden häufig auf die Stroke Unit aufgenommen, müssen nicht immer auf die Stroke aufgenommen werden, aber relativ häufig dort aufgenommen. Dort gibt es dann eine Basistherapie des Ganzen. Man würde jetzt bei Blutdruck bezogenen Schlaganfällen dann erstmal den Blutdruck natürlich senken oder ihn erstmal stabilisieren, wenn, je nachdem, wie hoch die Schwankung ist. Man würde zum Beispiel auch dafür sorgen, dass es eine Normoglykämie gibt bei Diabetikern, dass die Körpertemperatur eventuell gesenkt wird, wenn wir Fieberschübe haben, wenn wir einen hohen Hirndruck haben, dass der Hirndruck gesenkt wird. Es geht von vornherein dahin, dass der Patient möglichst schnell wieder zu einer eigene Mobilisation kommt. Das heißt also, indem man ihnen diese Unterstützung gibt, ihn lagert, früh mobilisiert und natürlich die Atemwege und die Atemfunktion unterstützt und kontrolliert, soll der Patient eben dahin gebracht werden, dass er relativ schnell wieder die eigene Kontrolle über seinen Körper übernehmen kann. Eine spezifische Therapie in den ersten Stunden nach dem Schlaganfall wäre die Thrombolyse beispielsweise mittels geeigneter Medikamente in der Klinik. Dann gibt es aber, wie gesagt, noch andere Dinge, die man hier entsprechend durchführen kann, zum Beispiel die Thrombektomie. Das heißt also, dass man bei der Thrombolektomie den Thrombus entsprechend entfernt, wenn er zu groß geworden ist. Das wäre allerdings dann ein operatives Verfahren. Und das ist nicht das gängige Verfahren. Stroke Unit haben wir darüber gesprochen. Innerhalb der ersten 6 Stunden muss man hier entsprechend eben eingreifen. In der Stroke wird die Lyse entsprechend durchgeführt, um eben den Schlaganfall relativ schnell daran zu hindern, dass er eben einen Verlauf zeigt, den den Patienten langfristig dann eben ja, beeinträchtigt. Man kann vorbeugen. Es gibt verschiedene Medikamente. Man kennt diese Medikamente im Rahmen der Sekundärprävention, wie zum Beispiel Marcumar, Heparin, ASS. Bei Karotidenverengungen kann man allerdings auch schon mal frühzeitig eine Karotisoperation hier vornehmen oder, was Vorhofflimmern anbelangt, frühzeitig Medikamente geben, die eben das Vorhofflimmern behandeln. Soweit. Das waren so die, ich würde mal sagen, Essentials, die man braucht, wenn eine Frage im Examen rund um des Apoplexes gestellt wird. Hört es euch einfach nochmal an. Es ist wichtig, dass ihr hier nichts weglasst. Es sind auch nur die Dinge, die am häufigsten gefragt werden. Es sind auch nur die Dinge, die am wichtigsten sind. Es gibt darüber hinaus natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten, wie Fragen zum Apoplex gestellt werden können. Aber ich sage mal, die Basics, die haben wir, glaube ich, mit diesem kleinen Podcast jetzt alle aufgenommen. Ich wünsche euch viel Erfolg und macht's gut.